Horst Hirschler erzählt, wie er vor einiger Zeit von RTL angerufen wurde. Eine junge Frauenstimme war am Apparat, Stimmengewirr im Hintergrund. Ist da jemand von der Kirche? Ja, hier ist der Landesbischof Hirschler. Toll, sagt die Frau und ruft in den Hintergrund, hey, ich habe einen echten Bischof am Apparat. Also, wir sind das Team von der Sendung Wie bitte? Kennen Sie vielleicht? Und wir haben eine Frage. Da gibt es doch in der katholischen Kirche so Gebote. Kennen Sie die? Hirschler antwortet, ja klar kenne ich die. Das sind dieselben wie in der evangelischen Kirche. Ach, sagt die junge Frau, und was steht da drin? Sind das viele? Hirschler sagt, es gibt 10 Gebote und da stehen ganz vernünftige Sachen drin. 6. Gebot, du sollst nicht töten. 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. 8. Gebot, du sollst nicht stehlen. Und 9. Gebot, du sollst keine falschen Nachrichten senden. Ach, sagt die Frau von RTL, das ist ja interessant. Können Sie uns die mal zumailen? Natürlich, antwortet Bischof Hirschler. Es gibt sogar Erklärungen dazu. Ich schicke Ihnen gleich mal Luthers kleinen Katechismus. Wie ist Ihre Adresse? Ihr Lieben, so kamen die 10 Gebote zu RTL, obwohl der Sender ja nicht gerade für fromme Inhalte bekannt ist. Die Ignoranz der Journalistin ist dabei symptomatisch. Ob Bergpredigt, Vater Unser oder die 10 Gebote, die meisten unserer Zeitgenossen sind im Blick auf die Bibel richtige Analphabeten. Ihr habt das vorhin ja auch in dem Videoclip gesehen. Die Zeitschrift Newsweek berichtet, dass 49% aller Evangelischen und 44% aller Katholiken nur noch 4 der 10 Gebote nennen können. Wie viele kennst du? Im Laufe dieses Gottesdienstes hast du schon ein paar kennengelernt. Aber kannst du wirklich alle 10 auswendig aufsagen? Und weißt du, was sich dahinter verbirgt? Auf einer Spruchkarte las ich einmal folgenden Satz. Auf der ganzen Welt gibt es so ungefähr 40 Millionen Gesetze. 40 Millionen. Und das nur, um den 10 Geboten Geltung zu verschaffen. Das, was ursprünglich als Verhaltenskodex für das hebräische Volk niedergeschrieben wurde, haben Gott und Menschen immer wieder neu aufgelegt. Und so möchte ich gerne mit euch in den kommenden Wochen diesen Geboten neu nachspüren. Wie können wir sie in unserer Zeit anwenden? Was bedeuten sie für uns heute? Und ich denke, wir fangen am besten ganz vorne beim 1. Gebot an, das zugleich auch das Wichtigste ist. Es lautet, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ein erster Gedanke dazu. Du sollst Gott haben. Vor der negativen Anweisung, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, steht ja erstmal diese ungeheure positive Aussage, du sollst überhaupt einen Gott haben. Wir Menschen versuchen ja in der Tat immer wieder ohne Gott zu leben. Bis zu diesem Tag ist allerdings nichts Gutes dabei herausgekommen. Es gibt eine alte Fabel von einer Spinne, die ihr ausgedehntes Netz daraufhin untersuchte, ob sich nicht irgendetwas einsparen ließe. Modern ausgedrückt, sie wollte ihren Betrieb rationalisieren. Da fand sie einen Faden, der offenbar völlig zwecklos war. Er lief einfach in die Höhe und war ungeeignet, einen fetten Bissen einzufangen. Sie biss den Faden deswegen einfach ab und das Netz fiel in sich zusammen. Es war der Faden, an dem das ganze Gewebe hing. Ich finde, das ist eine sehr tiefsinnige Fabel auch für unser Leben. Wenn du den Faden nach oben, den Faden des Glaubens abreißt, dann stürzt vieles ein, weil dein Leben daran hängt. Wenn du den Faden der Wegweisung Gottes einfach abschneidest, dann entsteht Verwirrung, ein Chaos. Nach Beispielen brauchen wir nicht lange zu suchen. Die Zeitungen sind voll davon. Nimm doch einfach mal 2 Seiten deiner Tageszeitung und streich alles an, was nicht passiert wäre, wenn sich die Leute an die 10 Gebote gehalten hätten. Wenn du dann die Stücke alle herausschneidest, dann glaube ich, bleibt nicht viel von deiner Zeitung übrig. Für die Geschichte der Völker und des Einzelnen gilt bis heute, was Gott durch den Propheten Jeremia sagt, sieh doch ein, wie viel Leid und Unglück es bringt, dem Herrn, deinem Gott, davonzulaufen, und ihn nicht mehr ernst zu nehmen. Ja, es ist traurig, dass so viele Menschen ohne Gott leben. Und es ist schrecklich, ohne Gott sterben zu müssen. Und gerade deswegen hat uns der Herr seine Gebote geschenkt. Du brauchst nicht ohne Gott zu leben und du musst nicht ohne Gott sterben. Du sollst Gott haben. Du darfst auf seine Wegweisung und seine Kraft bauen. Und dabei geht es nicht um irgendeinen Gott. Du musst ihn dir nicht erst machen. Er will auch kein Rätsel für dich sein. Er stellt sich dir im ersten Gebot vor. Erstens, er ist der Lebendige. Wenn die 10 Gebote zitiert werden, und wir haben das vorhin ja gesehen, dann vergessen die meisten Leute die ersten beiden Verse. Sie denken, das ist nur die Einleitung zu den 10 Geboten und von daher nicht so wichtig. Wer liest schon das Vorwort zu einem Buch? Aber an den Worten, mit denen Gott seine Gebote einführt, kannst du viel über deinen Gott lernen. Mose erklärt nämlich, wie er zu den Geboten überhaupt gekommen ist. Er schreibt, Gott redete alle diese Worte. Du hast einen Gott, der zu dir spricht. Er ist nicht aus Holz und Stein, er lebt. Er ist mit dir unterwegs und er hilft dir, die Gebote zu befolgen. Darum stellt der Herr auch vor, dass du sollst erstmal sein großes Ich Bin. Er sagt, ich bin der allmächtige Herr und ich bin dein Gott. Mich tröstet das immer wieder, wenn ich mal wieder merke, dass ich es nicht geschafft habe, die Gebote zu befolgen. Ich höre bei diesem Ich Bin natürlich auch Jesus. Er sagt zu mir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Hirte für dich. Ich bin der Weinstock und du bist die Rebe. Ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt, auch wenn du manchmal versagst. Ich hoffe, ihr merkt, es geht bei den Geboten nicht um ein Gesetz, dem wir still zu gehorchen haben. Es geht um einen Weg. Einen Weg, auf dem unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen gelingen kann. Denn er zeigt sich darin als der lebendige Gott. Als zweites stellt sich uns Gott als Befreier vor. Er sagt, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst Gott haben, und zwar den Gott, der in die heillose Geschichte seines Volkes und der Menschheit als Retter und Befreier eingreift, immer wieder. Gott sagt nicht, pass mal auf, ich bin hier der Chef, hier hast du mein Gesetzbuch, halte dich gut daran, denn wenn ich einen erwische, der dagegen verstößt, dann gnade ihm Gott. Nein, so hat sich Gott mit seinen Geboten nicht vorgestellt. Vergesst bitte einfach mal die Bilder, die ihr von Richtern und Gesetzgebern aus unserem Justizwesen kennt. Vergesst diese falschen Gottesbilder, denn so ist Gott nicht. Er ist kein Polizist, der alles unbarmherzig aufschreibt. Er ist der Vater seines Volkes Israel. Und er ist auch unser Vater. Er liebt uns. Er tut alles, damit wir am Leben bleiben. Und deswegen gibt er uns die 10 Gebote. Gott fasst hier noch einmal zusammen, was er mit dem Volk Israel erlebt hat. Er sagt ihnen in diesem einen Satz, ich liebe euch doch. Und deswegen habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt und euch aus dieser verzweifelten Lage in Ägypten herausgeholt. Ich habe die Ägypter mit meinen Wundern geschlagen, um euch aus der Sklaverei zu befreien. Von nun an gehören wir zusammen. Ihr braucht keine anderen Götter mehr neben mir zu haben. Man kann dieses Hebräische sogar übersetzen, du wirst keine anderen Götter mehr neben mir haben. Du wirst meinen Namen nicht mehr missbrauchen. Du wirst nicht mehr töten, weil du mich kennst, weil du mich als deinen Vater im Himmel kennst. Wenn wir also Gottes Einleitung zu den Geboten hinzuziehen, dann ergibt sich hoffentlich eine völlig neue Sicht. Gott lässt uns nicht mit unmöglichen Regeln im Regen stehen. Er spricht mit uns darüber, was unsere Beziehung zu ihm schön und harmonisch macht. Und wenn wir genau hinsehen, dann werden wir merken, alle diese 10 Sätze atmen Freiheit und Liebe und nicht Zwang und Enge. Gott macht frei, das steht über und in seinen Geboten. Ein drittes. Er ist der Deine. Das Wort, das mich in diesem Gebot am meisten berührt, ist das Wort Dein. Dein Gott. Gott ist wirklich bereit, dein und mein Gott zu sein. Er bindet sich an uns. Der heilige Gott kommt auf die Erde und will mit dir und mir zusammen leben. Er will zu dir gehören. Mancher ringt ja mit sich, ob er an Gott glauben soll oder nicht. Aber die grundlegende Entscheidung des Glaubens, die treffen gar nicht wir. Die hat Gott längst getroffen. Er will an uns glauben. Er will dein Gott sein. Nun meinen zwar viele Zeitgenossen, sie könnten sich diesen selbstzerstörerischen Luxus leisten, ein Leben ohne Gott zu führen. Aber es bleibt dabei, wir werden nicht ohne Gott überleben. Und Gott kann und will deswegen nicht ohne uns sein. Er sucht dich mit unerschöpflicher Liebe, denn du sollst einen Gott haben. Damit kommen wir nun zu dem, was die meisten von uns als erstes Gebot gelernt haben. Gott sagt: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst nichts neben Gott stellen. Gott gibt es unumwunden zu, er ist eifersüchtig. Er möchte in seine Liebesbeziehung zu uns Menschen keinen anderen hineinlassen. Er möchte uns mit keiner anderen Macht teilen. Das ist doch auch verständlich. Wenn eine frisch verheiratete Frau zu ihrem Mann sagen würde: Also, ich hab dich total lieb. Aber wenn du nebenbei auch mal mit einer anderen etwas anfangen möchtest, dann kannst du das ruhig tun, die Freiheit lasse ich dir. Wenn eine Frau das sagen würde, dann hätte ich den Eindruck, mit der stimmt doch irgendwas nicht. Ein bisschen Eifersucht gehört doch zum Lieben dazu. Wenn wir in einer Beziehung zueinander stehen, dann dürfen wir doch auch Ansprüche aneinander stellen. Wir dürfen sagen, du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir und ich will dich nicht mit anderen teilen. Genau das tut Gott, wenn er uns sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Er duldet keine Dreiecksbeziehung, er verlangt unsere volle Aufmerksamkeit. Wie schwer sich die Israeliten mit diesem Gebot taten, erzählt das Alte Testament auf vielen, vielen Seiten. Zuerst beteten sie einen goldenen Stier an, weil ihnen die Wolke Gottes zu wenig war. In Kanaan übernahmen sie dann den Gott Baal. Er war angeblich für den Regen verantwortlich, also beteten sie ihn an. Mehrfach beweist Gott, dass all diese Götter gegenüber ihm wie nichts sind. Sie haben keine Macht. Es gibt nur einen einzigen Gott und der heißt Jahwe. Und trotzdem bleibt die Vielgötterei ein Problem. Die Römer und die Griechen erschafften sich immer neue Götter. Die Hindus beten bis heute mehr als 800 Götter an. Und wie ist das mit dir? Viele aufgeklärte Menschen glauben heute eher an die Sterne als an den wahren Gott. Sie treffen keine Entscheidung, ohne vorher in ihr Horoskop zu schauen. Andere glauben daran, dass eine bestimmte Kette oder ein Talisman ihnen Glück bringt. Sie sind todunglücklich, wenn sie verlieren. Ihr Glück scheint sie zu verlassen. Darum sagt Jesus, das wichtigste Gebot ist dieses. Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Gott hat dich doch nicht befreit, damit du gleich wieder in die nächste Knechtschaft gerätst. Du sollst frei sein, darum stell keine anderen Götter neben ihn. Nun gehe ich davon aus, dass die meisten hier keine Horoskope lesen und auch keine Talismänner verwenden, aber wir tappen in andere Fallen. Wir lassen es zu, dass Dinge, Menschen und Lebensräume Gott verdrängen. Wir glauben an Gott in der Gemeinde, aber im Beruf, in der Familie, in Freundschaften und bei unserem Hobby, da spielt er kaum eine Rolle. Wenn unser Leben einem Kuchen gleichen würde, dann wäre mindestens ein Stück für unseren Gott reserviert. Er ist sozusagen das Sahnestück unseres Lebens. Aber den Rest des Kuchens behalten wir für uns. Da darf Gott nicht ran. Ja, wir sind Meister darin, eine ganze Menge neben unseren Gott zu stellen. Doch wir verzetteln uns. Die Prioritäten kommen ins Wanken und irgendwann brechen wir zusammen, weil wir nicht mehr wissen, was wichtig ist, was dringend ist und was völlig nebensächlich ist. Darum prüf das bitte mal, wie ernst du das erste Gebot nimmst. Fremde Götter, das sind die Dinge, um die unsere Gedanken mehr kreisen als um Jesus. Fremde Götter, Das sind die Dinge, an die wir unsere Herzen enger binden als an Jesus. Fremde Götter, das sind die Dinge, die unsere Zeit mehr ausfüllen als Jesus. Martin Luther sagte zu Recht in seiner Auslegung zum ersten Gebot: Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Darum stell ihm bitte wieder dein ganzes Leben zur Verfügung. Er hat die Macht, dich sicher zu führen und zu befreien. Damit kommen wir zum letzten Schritt. Im Kern geht es beim ersten Gebot darum, dass du Gott lieben sollst. Darum drittens, du sollst vor allem Gott lieben. Jesus erklärt das erste Gebot ja. Er sagt: Das wichtigste Gebot ist dieses: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum, liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller eurer Kraft. Es geht also um unsere ganze Existenz. C.S. Lewis sagt einmal: Eines kann christlicher Glaube wirklich nicht sein, nämlich eine Nebensache. Entweder ist die Sache mit Jesus wahr, dann sollte das auch dein gesamtes Leben erfüllen, oder sie ist nicht wahr, dann kannst du das Christentum getrost vergessen und deiner Wege gehen. Aber bitte mach Jesus nicht zur schönsten Nebensache deines Lebens. Das hat er nicht verdient. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Jesus sagt: Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Jesus sagt, ihr könnt es nicht. Es heißt nicht, ihr sollt nicht Gott und dem Geld dienen, ihr steht, ihr könnt es nicht. Es ist unmöglich, zwei Herren zu dienen. Du kannst nicht zwei oberste Prioritäten in deinem Leben haben, denn du wirst in deinem Herzen immer eine heimliche Nummer eins haben. Und alles andere ist dann folglich die Nummer 2, 3, 4, 5 und so weiter. Darum sagt Jesus: Du kannst nicht für Gott leben und gleichzeitig reich werden wollen. Das passt nicht zusammen. Dabei ist Geld nur eines unter vielen Dingen, die Gott den ersten Platz streitig machen. Vielleicht steht bei dir die Arbeit an erster Stelle. Du tust alles, um deinen Job nicht zu verlieren. Auch der Sport oder andere Hobbys können Gott den ersten Platz wegnehmen. Freunde können den ersten Platz vor Gott besetzen. Sogar die Schule kann wichtiger werden als Gott. Manchmal stößt auch die Suche nach einem Lebenspartner Gott vom ersten Platz im Leben. Ja, sogar die eigene Familie kann Gott den ersten Platz rauben. Nun sind das ja alles gar keine schlechten Dinge, die ich hier erwähne. Wenn wir Arbeit, Familie, Freunde und Hobbys haben, ist das wunderbar. Gott hat uns das geschenkt. Aber er sagt, dass all diese Dinge besser nicht die Nummer eins in deinem Leben sind. Darum möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Was hat in deinem Leben eigentlich die höchste Priorität? Ist dir die berufliche Laufbahn am wichtigsten? Oder geht es in erster Stelle um die Familie? Hast du das Lebensmotto Hauptsache gesund? Oder sparst du viel für deine private Altersvorsorge? Oder ist wirklich Gott die Nummer eins in deinem Leben? Ich sage das ruhig nochmal, versteh mich bitte nicht falsch, es sind alles gute Sachen, aber Gott findet, dass sie nicht höher stehen sollten in deinem Leben als er. Sonst verlierst du dein Herz an Dinge, die am Ende nichts bringen, und du verspielst die Ewigkeit. Jesus traf einmal einen jungen Mann, der ihm echt gut gefiel. Er lud ihn ein: Komm doch und folge mir nach, bleib bei mir und du wirst viele Wunder Gottes erleben. Sofort schoss es aus dem Mann hervor: Ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Aber dann fiel ihm noch etwas ein und er erwiderte: Aber Herr, lass mich zuerst noch kurz nach Haus gehen und mich um einige Dinge kümmern. Merkt ihr, wer hier die Nummer eins im Leben ist? In diesem kleinen Satz, Herr, lass mich zuerst, steckt ein großer Widerspruch. Wir können nämlich nicht Herr sagen und gleichzeitig ich zuerst. Das passt nicht. Wenn du ich zuerst sagst, dann ist der andere nicht dein Herr, dann ist er nicht der Verantwortliche, du liebst ihn nicht, er ist nicht deine Nummer eins. Du musst dich also entscheiden, wer der Herr in deinem Leben wirklich sein soll, du oder Gott. Heißt es in deinem Leben weiterhin zuerst ich oder sagst du zuerst Gott? Wie oft hat Jesus wohl schon dieses Ich zuerst von uns gehört? Jesus, ich werde ganz für dich leben, aber erst will ich noch heiraten. Jesus, ich werde für dich leben, aber erst will ich noch mit der Schule fertig werden. Jesus, ich werde dir mit allen Kräften dienen, aber erst, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Jesus, ich werde begeistert von dir erzählen, ich werde wirklich alles für dich tun, aber lass mich erst mal finanziell unabhängig werden. Lass mich erst noch meine Kredite zurückbezahlen, lass mich erst noch diese und jene Beförderung erhalten, lass mich erst noch das Studium meiner Kinder finanzieren. Jesus sagt, wenn ich nicht an erster Stelle in deinem Leben stehe, dann wird das nichts mit uns beiden. Und ich glaube, dass Jesus schon ganz oft enttäuscht gegangen ist. Er ist der König. Er hat uns zu seinem Hochzeitsfest eingeladen, aber einer nach dem anderen hat sich entschuldigt. Der erste erklärt, ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen. Ein anderer sagt, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und will gerade mal sehen, ob sie etwas taugen. Ein dritter sagt, ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der erste schiebt also seine Finanzen als Ausrede vor, der zweite braucht seine Firma als Entschuldigung und der dritte entschuldigt sich mit seiner Familie. Und welche Ausrede hast du dafür, dass Gott in deinem Leben nicht an erster Stelle steht? Wo sagst du, Herr, lass mich zuerst noch dieses tun, dann habe ich Zeit für dich. Lass mich zuerst noch jenes tun, dann gehöre ich dir ganz. Ich will dir ein kleines Geheimnis verraten. Das steht in Matthäus 6, Kapitel 6, Vers 33. Dort sagt Jesus, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. So wird euch alles andere zufallen, was ihr braucht. Das heißt, wenn du Gott in deinem Leben zur Nummer 1 machst, dann wird er sich um alles andere kümmern. Er wird dir bei deiner Arbeit helfen, deine Beziehung heilen, deine Finanzen verwalten und dich reichlich segnen. Die Bibel verspricht uns in Sprüche 3, denk bei jedem Schritt zuerst an Gott. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Ich kenne niemanden, der sich nicht wünscht, dass sein Leben gelingt. Und wenn du dich auch danach sehnst, endlich den richtigen Weg zu finden, dann begreife, was der Herr heute von dir erwartet. Mach ihn wieder zur Nummer 1 in deinem Leben. Lieb ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Denk bei jedem Schritt, den du in deinem Leben tust, an deinen Gott. Was das praktisch bedeutet, will ich an ein paar Beispielen deutlich machen. Nehmen wir einmal unsere Zeit. Sag doch in der vor uns liegenden Woche einfach mal einen unnötigen Termin ab. Gib Gott dafür die Chance, für eine volle Stunde die Nummer 1 in deinem beschäftigten Tag zu sein. Lies in seinem Wort und sprich mit ihm im Gebet. Oder wir nehmen unsere Beziehung. Denk doch in dieser Woche mal über den Satz aus 1. Johannes 4, Vers 19 nach. Wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Fang an, Gott wieder dein Herz zu schenken und du wirst merken, wie auch wieder mehr Liebe zu deiner Familie in dein Herz fließt. Oder wir nehmen das Thema Geld. Was wir besitzen, ist uns ja nur für eine kurze Zeit hier auf der Erde geliehen. Darum zeig Gott, dass du dein Herz nicht an deinen Reichtum gehängt hast. Mach diese Woche doch mal eine anständige Überweisung an deine Gemeinde oder an ein Hilfswerk deines Vertrauens und zeig Gott, dass du ihm vertraust. Oder wir nehmen unseren Körper. Wenn du gesund bist, dann freu dich darüber und fang an, Gott auch mit deinem Körper und deinen Begabungen zu dienen. Such dir eine Aufgabe, mit der du Gott die Ehre gibst. Und wenn du krank bist, dann ehre Gott, indem du dein Vertrauen in ihn nicht wegwirfst. Halt an ihm fest. Es wartet eine große Belohnung auf dich. Geh ins Gebet und lass dich in seine starken Arme fallen. Spür, wie sein Frieden dich erfüllt. Dann gehört dein ganzes Leben ihm und du wirst keine fremden Götter mehr neben ihm haben. Amen.